Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Seit letztem Jahr haben wir einen fast neuen Caddy, Baujahr 2024. Unser alter war Baujahr 2006. Da hat sich technisch so einiges verändert. Viel mehr Knöpfe und Funktionen. Einen Großteil davon kenne ich bis heute nicht. Sicherlich auch, weil mich dieser ganze technische Schnickschnack nicht wirklich interessiert. Das brauche ich nicht. Hat mich nie wirklich interessiert. Und zum Lesen der Gebrauchsanleitung hatte ich keine Lust. Selbst das Anschauen eines YouTube-Videos, wo alles erklärt wird, habe ich bisher nicht geschafft. Kommt noch. Vielleicht. Wenn man auf viele Dinge beim Auto nicht so viel Wert legt, ist das nicht weiter schlimm. Fahren tut es trotzdem zur vollen Zufriedenheit. Aber wie ist es mit deinem Leben? Leben ohne Plan ist schon recht fahrlässig. Schaust du da regelmäßig in die Gebrauchsanleitung? Geben tut es nämlich eine. Ich bin sicher, du hast sogar eine zu Hause. Vielleicht mit Staub drauf. Ich lese noch einmal den Predigttext von heute, denn ich glaube, manche Texte, es ist auch gut, wenn man sie zweimal hört. Einer meiner Lieblingstexte aus dem Neuen Testament. Da steckt so viel drin. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das ist alles, will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch diesen Text. Jesus wird vom Teufel versucht und widersteht letztendlich der Versuchung. Der Teufel erleidet eine bittere Niederlage, nicht seine letzte. War doch klar, dass Jesus gewinnt, oder? Schließlich ist er ja Gottes Sohn und besitzt verglichen mit dir und mir göttliche Superkraft. Das kann man nicht mit mir vergleichen. Ich bin halt nur zu 100% Mensch und deshalb schwach und kann vielen Versuchungen nicht widerstehen. Da lässt sich nichts machen. Ende der Predigt. Das wäre etwas kurz gegriffen. Wer sich ergibt, bevor er gekämpft hat, wird kein siegreiches Leben als Christ führen. Der Gedanke, dass wir uns nicht mit Jesus vergleichen können, enthält natürlich trotzdem auch Wahrheit. Wir sind nicht wie Jesus 100% Mensch und 100% Gott. Bis zu unserem Lebensende werden wir immer wieder schuldig werden und auch immer mal wieder der Versuchung erliegen. Falsch ist die Einstellung insofern, als dass wir sehr wohl etwas tun können, um dem Teufel in seiner vielgestaltigen Art zu widerstehen, um aus geistlichen Kämpfen erfolgreich hervorzugehen. Wir haben einen freien Willen und mit dem können wir uns für das Gute und das Richtige entscheiden. Dafür kann man trainieren und vorsorgen. Und darum geht es heute in der Predigt. Auch Jesus hatte einen freien Willen. Schließlich war er auch ganz Mensch und es lag in seiner Hand, der Versuchung nachzugeben. Und vielleicht, ganz vielleicht hätte er es sogar getan, denn die Argumente des Teufels waren alles andere als schlecht. Aber Jesus hatte vorgesorgt und da können wir von ihm lernen. Er hatte bereits sein ganzes Leben seine geistlichen Muskeln trainiert. Er kannte die Gebrauchsanleitung für sein Leben, die 5 Bücher Mose, die Propheten und die Geschichtsbücher. Er stand in ständigem und innigem Kontakt mit dem Schreiber der Gebrauchsanleitung, Gott, seinem Vater. Die 40 Tage in der Wüste stelle ich mir in gewisser Weise bei Jesus wie eine Art letztes Trainingslager vor seiner großen Mission vor. Wer sich etwas mit Fußball auskennt, der weiß, Fußballspieler gehen vor Saisonbeginn und auch nochmal etwas kürzer vor der Rückrunde in ein Trainingslager. Da werden dann die Grundlagen gelegt, was Ausdauer und Kraft anbelangt, damit man bis zum letzten Spieltag durchhält und 100% geben kann. So ein Trainingslager macht nicht wirklich Spaß und es ist anstrengend, aber es ist absolut notwendig. So in etwa stelle ich mir die 40 Fastentage in der Wüste vor, die Jesus durchmachte. Er wusste, dass seine Zeit gekommen war. Er ahnte sicherlich auch die bevorstehenden Herausforderungen der kommenden Jahre und was ihm alles abverlangt werden würde. Da er in enger Beziehung zu Gott, dem Vater, lebte, war ihm auch klar, was er tun musste. So lesen wir in Vers 1, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Es war also ein göttlicher Auftrag, dieser letzte Härtetest. 40 Tage nichts essen, dazu totale Einsamkeit. Wer schon mal ein paar Tage gefastet hat, weiß, wie hart das sein kann. Und dann sogar 40 Tage. 40 Tage ist übrigens auch in etwa die Grenze dessen, was ein gesunder Mensch machen kann, ohne dass es lebensbedrohlich wird. Nach 40 Tagen war Jesus körperlich völlig am Ende. Der Tank war praktisch leer. Aber auch seelisch dürfte er am Ende gewesen sein. 40 Tage Einsamkeit, das verändert einen Menschen. Keine Gemeinschaft mit anderen, kein ermutigendes Wort, kein Zuspruch von außen, nichts. Nur allein mit den eigenen Gedanken. Auch sein seelischer Tank dürfte praktisch leer gewesen sein. Die perfekte Chance für den Teufel. Nie war Jesus anfälliger für seine Verführungskünste. Aber, und damit hatte der Teufel vermutlich nicht gerechnet, der dritte Tank von Jesus, sein geistlicher Tank, war zu 100% gefüllt. Nur so konnte er dem Teufel Paroli bieten und ihn letztendlich erfolgreich in die Flucht schlagen. Wie voll ist eigentlich dein geistlicher Tank? Solange es uns körperlich und seelisch gut geht, ist das Leben als Christ nicht so kompliziert. Da fällt es dann auch nicht so schwer, bestimmten Versuchungen zu widerstehen, selbst wenn unser geistlicher Tank ziemlich leer ist. Aber was ist, wenn Krisen kommen? Trägt dich dein Glaube auch dann noch oder schmeißt du dann alles über Bord? Und Krisen werden kommen, früher oder später. Was dann? Kannst du irgendetwas tun, um damit dann gut gerüstet zu sein gegen die Angriffe des Teufels? Ich behaupte ja. Wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, finden wir darauf eindeutige Hinweise. Die wichtigste Grundlage dafür, dass dein geistlicher Tank gefüllt ist und dass du ein siegreiches Leben als Christ führen kannst, ist, dass du dich in der Bibel sehr gut auskennst. Siehst die Gebrauchsanleitung für dein Leben. Deshalb lies in der Bibel, und damit meine ich nicht gelegentlich, ein- oder zweimal in der Woche, sondern am besten täglich. Das ist Grundlage. Boah, nee, das ist viel zu langweilig, oder? Ich habe nicht so viel Zeit, mich jeden Tag 20 Minuten hinzusetzen. Ich kenne die besten Geschichten sowieso schon und der Rest, der ist gar nicht so wichtig oder überholt. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Alles Gedanken, die ich von mir kenne, die ich hatte und immer wieder habe. Aber könnte im regelmäßigen, intensiven Bibellesen vielleicht ein Geheimnis liegen? In der Bibel selbst wird genau das behauptet. Welcher der beiden Ritter wird wohl den Kampf gewinnen? Ich glaube, die Frage ist nicht so schwer. Mit Sicherheit der rechts im Bild, und das nicht nur, weil der Ritter links bereits auf den Knien ist, sondern weil dem Ritter links etwas ganz Entscheidendes fehlt. Er hat zwar einen Helm, einen Brustpanzer, ein Schild und 1a Muskeln, die sehr beeindruckend sind, aber er hat kein Schwert. Seinen Feind besiegen kann er nicht. In Epheser 6 lesen wir von der geistlichen Waffenrüstung, mit der uns Gott ausstatten will, damit wir in geistlichen Kämpfen möglichst erfolgreich sind. Da heißt es in Vers 17, nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Das Wort Gottes als Schwert. Mit ihm können wir in Anfeindung zurückschlagen. Und genau das hat Jesus in der Wüste getan. Der Teufel kennt sich übrigens auch hervorragend in den Heiligen Schriften aus. Er weiß, was Gottes Sohn alles kann und zitiert bei der zweiten Versuchung sogar daraus, indem er einen einzelnen Vers aus dem Kontext reißt, um Jesus zu verführen. So argumentiert er, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. So steht es schließlich geschrieben. Das macht es ja so verführerisch. Aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Deshalb entgegnet Jesus ihm in Vers 7, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Das berücksichtigt der Teufel ganz bewusst nicht. Eine halbe Wahrheit ist immer eine ganze Lüge. Insbesondere dann, wenn sie vom Vater der Lüge selbst geäußert wird. Aber Jesus kann ihm widerstehen. Und jetzt komme ich auf das regelmäßige Bibellesen zurück. Denn Jesus kennt sich ausgezeichnet aus in der Heiligen Schrift, also dem Teil der Bibel, den wir heute Altes Testament nennen. Und dafür gibt es viele Indizien. 4 habe ich gefunden. Erstens, als 12-Jähriger reist Jesus mit seinen Eltern zum Passafest nach Jerusalem und geht verloren. Nach 3 Tagen finden ihn Maria und Josef schließlich im Tempel inmitten der Gelehrten. Wir können davon lesen, dass er ihnen zuhörte, Fragen stellte und alle beeindruckte durch seine außergewöhnliche Weisheit und sein Wissen. Ein zweiter Hinweis. Als er mit ca. 30 Jahren zu lehren begann, waren die Menschen über sein Wissen verblüfft. In Johannes 7, Vers 15 lesen wir, während des Laubhüttenfestes lehrte Jesus im Tempel. Die Zuhörer waren verblüfft und fragten, wie kann dieser die Schrift kennen, da er sie doch nicht gelernt hat? Er besaß also das Schriftwissen eines ausgebildeten Rabbis und Gelehrten. Ein dritter Hinweis. In Diskussionen mit den Pharisäern argumentiert Jesus immer wieder mit den Schriften des Alten Testaments. Habt ihr nie in der Schrift gelesen? Provoziert er die Pharisäer. Und viertens, Jesus zitiert in den Evangelien nach gängiger wissenschaftlicher Zählung aus etwa 24 der 39 Bücher des Alten Testaments. Dazu gehören explizite Zitate, es steht geschrieben und klare Anspielungen auf viele alttestamentliche Schriften. Je nachdem, wie streng man zählt, schwanken die Zahlen leicht. So finden sich etwa 78 direkte Zitate oder Anspielungen aus dem Alten Testament, die Jesus zugeschrieben werden. Wenn du dich richtig gut auskennst, kannst du einzelne Bibeltexte und Verse auch viel besser verstehen und richtig einordnen. Bibelverse aus dem Zusammenhang reißen, das kann jeder und sie missbrauchen. Da braucht man nur in die aktuelle Politik gucken. Und genau das macht der Teufel, als er Jesus versucht. Aber ein anderes Beispiel. Vielleicht hast du schon mal den Bibelvers aus Micha 4, Vers 3 gehört, macht eure Schwerter zu Pflugscharen. In der Friedensbewegung der 80er Jahre, Stichwort NATO-Doppelbeschluss, die Älteren werden sich erinnern, war das auf vielen Transparenten und Plakaten zu lesen, Schwerter zu Pflugscharen. Und in Jesaja 2, Vers 4 finden wir die gleiche Aussage nochmal. Aber wusstest du auch, dass in Joel 4, Vers 10 genau das Gegenteil steht? Macht eure Pflugscharen zu Schwertern? Ja, was stimmt denn nun? Ist Gott Pazifist oder Kriegstreiber? Oder irgendwas dazwischen? Die Bibel ist manchmal sehr schwierig zu verstehen. Manches verstehen wir nicht, aber je besser du dich auskennst und in ihr liest, umso mehr wirst du verstehen. Von einem Pastor habe ich gehört, erst wenn man die Bibel das dritte Mal durchliest, fängt man an, sie richtig zu verstehen. Zwei Beispiele von Bibeltexten, die mir im letzten Jahr noch einmal eine völlig neue Perspektive gegeben haben auf zwei Fragen, die ich immer nicht für mich zufriedenstellend beantworten konnte. Eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, warum hatten die Könige in Israel eigentlich immer so viele Frauen? Ich finde das irgendwie doof. Salomo hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Das muss man sich mal vorstellen. Der konnte sich vermutlich nicht mal alle Namen merken. Warum hat Gott das erlaubt? Oder fand er es vielleicht sogar gut, dem Amte angemessen? Diese Frage hat mich immer wieder mal bewegt. Bis ich schließlich im 5. Buch Mose einen äußerst interessanten Text fand. Ihr wisst schon, 3. bis 5. Buch Mose, ellenlange Ahnenregister, detaillierte Gesetzesvorschriften und komplizierte Bauanleitungen für das heilige Zelt. Da blättert man ganz gerne mal weiter, wenn man nicht vorher einschläft. In 5. Mose, Kapitel 17, Verse 14 bis 20, findet sich allerdings ein super spannender Text, das sogenannte Königsgesetz, ein prophetischer Text von Mose, in dem beschrieben wird, wie ein zukünftiger König sich zu verhalten hat, zu einem Zeitpunkt, wo von einem König noch gar nicht die Rede war. Im Gegenteil, Gott wollte immer, dass die Israeliten keinen König haben sollten, denn nur er selber wollte der König sein. Deshalb gab es ja auch über viele Generationen die Zeit der Richter, bis die Israeliten es in ihrer Untreue nicht mehr aushielten und einen König forderten, der Gott ihnen dann schließlich gewährte. Und hier, Jahrhunderte zuvor, beschreibt Mose in einem prophetischen Gebot, wie ein zukünftiger König sich zu verhalten hat. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 17, die Verse 14 bis 20, Weisungen für den König. Bald werdet ihr das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, euch geben will. Vielleicht werdet ihr dort eines Tages sagen, wir wollen einen König haben, so wie alle anderen Völker ringsum. Dann ernennt aber nur den zum König, den der Herr, euer Gott, erwählt. Er soll aus eurem Volk stammen, ihr dürft keinen Ausländer einsetzen, sondern nur einen Israeliten. Wenn er König geworden ist, soll er kein großes Reiterheer aufbauen. Er darf auch niemanden von euch nach Ägypten schicken, um von dort noch mehr Pferde zu bekommen. Denn der Herr hat euch verboten, nach Ägypten zurückzukehren. Euer König soll auch nicht viele Frauen haben, denn sie könnten ihn dazu verleiten, dem Herrn untreu zu werden. Er darf auch kein Gold und Silber anhäufen. Wenn er den Thron seines Reiches besteigt, soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz geben lassen, das bei den Priestern aus dem Stamm Levi aufbewahrt wird. Er muss sie immer bei sich haben und täglich darin lesen, solange er lebt. So soll er lernen, Ehrfurcht vor dem Herrn, seinem Gott zu haben und alle Ordnungen dieses Gesetzes genau zu befolgen. Das wird ihn davor bewahren, sich für wichtiger zu halten als die anderen Menschen aus seinem Volk. Wenn er in keiner Hinsicht von diesen Geboten abweicht, werden er und seine Nachkommen lange Zeit in Israel Könige sein. Klare Anweisungen für einen zukünftigen König. Keine Reichtümer anhäufen. Er soll sich nicht wichtiger halten als andere Menschen. Und er soll auch nicht viele Frauen haben. Bis an sein Lebensende soll dieser König sich dann auch dieses Gesetz täglich vor Augen halten. Also sprich einmal lesen, zu Tagesbeginn oder vor dem Einschlafen. Eine glasklare Anweisung. Offensichtlich haben die Könige in Israel dies nicht getan. Salomo schon mal gar nicht mit seinen 1000 Frauen. Und genau dieser Ungehorsam wurde ihm trotz aller Weisheit letztendlich zum Verhängnis, weil er aus Rücksicht auf seine ausländischen Frauen deren Götter und Kulte akzeptierte. Die Bibel akzeptiert also keinesfalls mehrere Frauen, auch nicht für einen König. Noch ein zweites Beispiel von einem Bibeltext, der sich mir in den letzten Monaten neu erschlossen hat. Ich hatte immer wieder Probleme mit der Tempelreinigung von Jesus. Also die Situation, bei der Jesus anfängt, die Tische der Geldwechsler im Tempel umzuschmeißen und die Händler hinauszutreiben. War das nicht ein unkontrollierter und damit sündhafter Kontrollverlust? Eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, bis ich auf eine kleine Bemerkung im Markus-Evangelium gestoßen bin, die sich exklusiv nur hier finden lässt. Dort heißt es in Markus 11, Vers 11, und er, Jesus, zog nach Jerusalem hinein in den Tempel und nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er später am Abend mit den 12 nach Bethanien heraus. Und am nächsten Tag, also nachdem Jesus einmal über seine Beobachtung geschlafen hatte, ging er erneut in den Tempel. So lesen wir in Vers 15, sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Dort jagte er die Händler und Käufer hinaus, die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Es war also eine ganz bewusste und gezielte Aktion. Ein heiliger Zorn, aber keinesfalls sündhaft und kein unkontrollierter Wutausbruch. Je mehr wir in Gottes Wort lesen, es kennen, umso mehr werden wir es auch verstehen. Viele scheinbare Widersprüche und Ungereimtheiten werden sich auflösen, wenn sicherlich auch nicht alle. Aber da sollten wir es mit Mark Twain, dem berühmten Schriftsteller, halten, dem folgendes Zitat zugeschrieben wird: Ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Ja, in der Bibel zu lesen, das ist ziemlich anstrengend und erfordert eine gewisse Selbstdisziplin. Aber letztendlich ist es etwas, das man sich angewöhnen kann und sollte, wenn man geistlich nicht verhungern will. Es ist wie bei der Ernährung. Wenn ich mich ausschließlich oder überwiegend ungesund ernähre, Fertigprodukte, viel Zucker, Transfette, ihr wisst schon, muss ich mich nicht wundern, wenn ich krank werde. Eine gesunde Ernährung ist zwar keine Garantie für Gesundheit, erhöht die Chancen auf gesundes Altern aber enorm. Genauso verhält es sich mit meiner geistlichen Ernährung. Wenn ich meinen Geist jeden Tag mehrere Stunden mit YouTube, Instagram, TikTok, Netflix und Co. fütter, wird sich das auch auf meinen geistlichen Zustand auswirken. Natürlich gibt es dort auch sehr viele gute und nützliche Inhalte. Ich will diese Plattform keineswegs verteufeln, ich nutze sie ja selber regelmäßig. Zumindest zum Teil. Aber wenn wir ehrlich sind, ist ein Großteil der dort angebotenen Inhalte schlichtweg überflüssig bis moralisch verwerflich. Und damit füttern wir unseren Geist. Da wird dann von einem Dopaminkick zum nächsten gescrollt. Und gerade junge Menschen, die soziale Medien schon von klein auf kennengelernt haben, stehen da noch viel mehr in der Gefahr, sich jeden Tag ihren Geist mit leeren und schädlichen Kalorien zu füttern. Online-Stunden von 10 oder mehr Stunden pro Tag sind da leider keine Seltenheit. Um wie viel gesünder wäre es da, in der Bibel zu lesen? Wer jetzt immer noch keine Lust hat, in der Bibel zu lesen, den mag vielleicht folgende wissenschaftliche Untersuchung überzeugen und motivieren. In einer Studie, die vom Center for Bible Engagement in den letzten 20 Jahren durchgeführt wurde, hat man untersucht, wie sich regelmäßiges Bibellesen auch auf alle anderen Lebensbereiche auswirkt. Dazu wurden über 100.000 Menschen zwischen 8 und 80 Jahren über viele Jahre in über 20 Ländern befragt, unter anderem auch aus Deutschland. Überraschendes Ergebnis der Studie war folgendes: Lasen Menschen nie oder nur maximal ein- bis dreimal in der Woche in der Bibel, also weniger als jeden zweiten Tag, so konnten kaum nennenswerte Verhaltensänderungen festgestellt werden. Lasen Menschen aber mindestens viermal oder häufiger in der Bibel pro Woche, so ließen sich einige spannende Korrelationen zu positiven Verhaltensweisen aufzeigen. Ob der Zusammenhang zwingend auch kausal ist, ist damit noch nicht gesagt, aber zumindest naheliegend. Folgendes wurde festgestellt: Oberbegriff emotionale Probleme. Wer viermal oder häufiger pro Woche in der Bibel las, der war zu 40% weniger verbittert. Er hatte zu 31% weniger Schwierigkeiten zu vergeben, selbstabwertende Gedankensanken um 32%, Einsamkeit um 30%, Angst um 14%, Mutlosigkeit um 31% und das Gefühl von geistlicher Stagnation um 60%. Auch problematisches Verhalten ließ nach. Alkoholmissbrauch sank um 62%. Pornografie um 59%, Sex außerhalb der Ehe sank um 59%, Glücksspiel um 45%, Wutausbrüche um 31%, Lügen und Gossip, also üble Nachrede, um 28% und die Familie wurde zu 26% weniger vernachlässigt. Das aktive Glaubensleben wurde positiv beeinflusst. Weitergabe des Glaubens und Jüngerschaftsbegleitung stiegen um über 200%. Bibelverse auswendig lernen und Spendenbereitschaft stieg um über 400%. Beeindruckende Zahlen, finde ich. Probier es aus und schau nach ein paar Monaten, ob sich in deinem Leben etwas verändert hat. Also nur viel in der Bibel lesen und dein Glaube blüht auf, ist das alles? Nicht ganz. Da fehlt noch etwas. Dass biblisches Wissen nicht alles ist, sieht man zum einen am Teufel und zum anderen an den Pharisäern. Der Teufel kennt sich hervorragend aus in der Heiligen Schrift. Bei den Versuchungen zitiert er sogar daraus. Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten sind, wie ja schon der Name sagt, zutiefst bewandert in den Heiligen Schriften. Immer wieder versuchen sie, Jesus in eine Falle zu locken, indem sie mit Versen aus der Tora, also den 5 Büchern Mose, versuchen, seine Lehre zu widerlegen. Auch heute ist das nicht anders. Es gibt so viele Pfarrer, Doktoren und Professoren der Theologie, die trotzdem geistlich tot sind, die das Evangelium nicht begriffen haben. Dazu folgende Anekdote aus meinem Studium, das schon ewig lange her ist. Religionspädagogik war eines der Fächer, die ich auf Lehramt studiert habe. Ich kann mich noch sehr genau an ein Seminar erinnern, in dem es um einen sehr bekannten Text aus dem Propheten Jesaja ging. In Jesaja 52 und 53 gibt es eine Prophezeiung über das stellvertretende Leiden des Gottessohnes. Einige werden den Text vermutlich kennen, einer der stärksten prophetischen Texte des Alten Testaments. Ich lese in Auszügen einige Verse. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Also dieser Text wurde damals in dem Seminar gelesen. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er erduldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Kleiner Einschub, spätestens seit den Funden von Qumran vor einigen Jahrzehnten, bei denen auch dieser Text gefunden wurde, und die sicher aus dem 1. Jahrhundert vor Christus stammen, gibt es an der Authentizität dieser Prophetie keinerlei wissenschaftlichen Zweifel mehr. Einschub, Ende. Wir haben also diesen Text gelesen und anschließend fragte der Dozent, ein Professor und Doktor der Theologie, wer denn hier beschrieben sein könnte. Ich habe mich damals im Raum umgeguckt, weil ich diese Prophezeiung, die ich schon kannte, so eindeutig und genial fand. und dachte, viele der ca. 40 Seminarteilnehmer würden jetzt voller Staunen sein und sich melden. Ich konnte aber weder Staunen noch Meldung registrieren. Schließlich habe ich mich erbarmt und gesagt, ich schätze mal Jesus. Jesus ist übrigens immer eine gute Antwort, wisst ihr ja, ne? Nein, widersprach der Professor. Hiermit soll entweder das ganze Volk Israel gemeint sein oder eine zukünftige Person, die noch gar nicht erschienen ist. Jesus wäre nur eine spätere Interpretation der ersten Christen gewesen. Interessant. Wie war das nochmal, das Sprichwort mit dem Wald und den Bäumen? Du brauchst also auch schon den Geist Gottes, der dir Bibeltexte aufschließt. Wichtig ist auch deine Haltung, die du hast, wenn du in der Bibel liest. Suchst du dir nur raus, was du gut findest, wo du gefühlsmäßig mitgehen kannst? Ist die Bibel nur dein Buffet, wo du dir das Beste raussuchst? Ist sein Wort dein Bibelbastelbogen? Am Ende hast du dann deine eigene, selbstgemachte Version eines angepassten und bequemen Christseins. Nichts drückt mehr oder stört. Christsein mit Wellnessfaktor als Lebensupgrade. Ohne Ecken, ohne Kanten. Menschlich nachvollziehbar, aber nicht christusgemäß. Bist du also bereit, demütig zu lesen und dich von Gott korrigieren und zurechtweisen zu lassen, wo dein Leben nicht seinen Maßstäben entspricht? Bist du bereit, ihm zu vertrauen, auch wenn du vielleicht noch nicht alles verstehst? Dazu musst du ständig mit Gott im Kontakt bleiben, im Gebet bleiben und ihn nach seinem Willen fragen. Und wenn er trotzdem unklar bleibt, hilft es auch, vertrauenswürdige und erfahrene Mitchristen um Rat zu fragen. Auch Jesus zog sich immer wieder zum Gebet zurück. An mehreren Stellen der Evangelien lesen wir davon. Nur so kann Gottes Geist zu uns sprechen. Auch die 40 Fastentage in der Wüste waren keine Idee von Jesus selbst. Ganz zu Beginn des Textes haben wir gelesen, dass der Geist Gottes ihn in die Wüste führte. Ich bezweifle, dass Jesus wirklich Lust dazu hatte. Er hat es aber als Notwendigkeit erkannt. Genau wie später in Gethsemane, als er seinen Vater inständig darum gebeten hatte, dass der Kelch der Kreuzigung verbunden mit all dem einhergehenden Leid an ihm vorübergehen möge. Und Jesus kannte den Jesaja-Text, den wir gerade gelesen haben und in dem sein Leiden beschrieben wurde, mit Sicherheit. Er wollte das nicht. Trotzdem war er letztlich gehorsam. Gott sei Dank. Für uns. Jesus zu folgen, das ist nicht hip oder trendy. Schon gar nicht, wenn es uns etwas kostet. Aber es ist der einzige Weg, der zur Gemeinschaft mit unserem Schöpfer führt und damit zum ewigen Leben. Gott lädt dich ein. Lies in seinem Wort der Bibel. Bleib im engen Austausch mit ihm im Gebet. Sei ehrlich mit dir selbst. Suche die Gemeinschaft und den Austausch mit anderen Christen. Er möchte in einer engen Beziehung mit dir leben, damit du ein erfülltes Leben hast. Amen.